Radio 3. Lebenswelten.
Ich bin in einer touristischen Stadt groß geworden. Und im Sommer, sobald die Sonne erschienen ist, haben dann unsere Eltern gesagt und Verwandten, man darf nicht in Badehosen in die Restaurants gehen oder in die Stadt, sondern nur in der Badeanstalt, weil ihr seid keine Touristen.
Es ist ganz zentral zu unterscheiden, ob man sich selbst als nackt empfindet, als entblößt oder ob man von außen als solches gesehen wird.
In Indien normalerweise die Frauen tragen Sari und da ist bauchfrei. Punjabi-Frauen oder Sikh-Frauen, die tragen sehr selten Sari. Und wenn die auch mal tragen, dann bedecken sie schon mal diesen Bauch auch.
Bedeckt heißt, dass da einfach eine Grenze ist. Es ist egal, ob man es erkennt oder nicht erkennt. Ich weiß es.
Zwischen bauchfrei und Burkini. Wie viel Blöße erlaubt die Religion? Eine Sendung von Kirsten Dietrich.
Wir sagen immer, die Schönheit der Tochter des Königs ist in ihrem Inneren. Und so wie man von einer Prinzessin oder jetzt im heutigen Königshaus dann eher doch ein bisschen Kleidungsstil erwartet, dass sie nicht gerade im Spaghetti-Träger und Crop-Top und Minirock durch die Gegend rennt, um ihre königliche Würde sozusagen zu unterstreichen, so sind wir Prinzessinnen, Töchter des Königs, also von Gott, und möchten das gern auch durch unsere Kleidung unterstreichen und tragen auch bestimmte Kleidung, die der Königstochter eben würdig ist.
Katja Broria-Novominski ist eine observant lebende Jüdin. Das heißt, sie folgt in ihrem Leben den 613 Geboten, die die jüdische Tradition aus der Tora abgeleitet hat. Ihren Glauben zeigt sie vom Scheitel bis zur Sohle, dadurch, dass sie als verheiratete Frau Körper und Kopf bedeckt.
In meinem Fall, in unserer Auslegung, ist es eine Echthaarperücke. Und wer sich damit nicht auskennt und mich einfach so auf der Straße trifft, der wird es wahrscheinlich gar nicht erkennen und gar nicht zuordnen können, weil die Haare dann eben echte Haare sind und auch wie meine eigenen aussehen.
Die energische Lehrerin und Gattin eines Rabbiners bedeckt übrigens ihr Haar in der Regel auch zu Hause. Da allerdings mit einem Tuch oder einer Art Mütze, die in der orthodoxen jüdischen Tradition zu diesem Zweck entstanden ist. Küchengeruch, Fett und Echthaarperücke, keine praktische Kombination, sagt sie.
Ich trage keine tiefen Ausschnitte, ich trage Oberteile, die meine Schlüsselbeine bedecken und langärmlich. Langärmlich heißt, dass meine Ellenbogen bedeckt sind, also alles, was dreiviertel Ärmel und länger ist. Naja, und dann kein offener Bauch. Also mein Oberteil geht dann oder ein Kleid geht dann sozusagen entweder bis zum Rock oder ein Kleid entsprechend länger.
Keine Hosen, denn im 5. Buch Mose heißt es,
eine Frau soll keine Männersachen tragen und ein Mann keine Frauenkleider.
Ich selber trage immer Strumpfhosen oder Leggings und gehe nicht mit nackten Beinen rum und meistens geschlossene Schuhe dann halt entsprechend. Aber das ist dem geschuldet, dass ich das blöd finde, wenn so eine Strumpfhose in solchen offenen Sandalen steckt.
Ein Gebot sind geschlossene Schuhe für observante Jüdinnen aber nicht. Was zeigt? Auch umfassende Regelungen für Bedeckung lassen immer noch Raum für persönliche Geschmacksentscheidungen.
By the way, gilt genauso für Männer. Also theoretisch und praktisch sollte auch ein Mann nicht mit irgendwelchen Spaghetti-Träger-Top laufen, sondern müsste eigentlich auch mindestens die Schulter bedeckt haben. Also mindestens kurzarmiges T-Shirt oder dann entsprechend ein Hemd.
Katja Novominski hat 4 Söhne. In den Kleiderschränken ihrer Familie hängen viele weiße Hemden. Wobei weiße Hemden für Männer natürlich kein biblisches Gebot sind, sondern sich aus den Vorstellungen für würdevolle Männerkleidung im 18., 19. Jahrhundert in Osteuropa entwickelt haben. Auch religiöse Bekleidungsvorschriften haben selten nur eine Quelle. Entscheidend ist für Katja Novominski eines. Sie selbst hat sich entschieden, ihren Körper zu bedecken und nur wenig Haut zu zeigen, indem sie sich für ein Leben nach dem jüdischen Religionsgesetz entschieden hat.
Ja, wenn man so ein 13, 14 und 15 ist, dann trägt man das, was die Peers tragen. Und dann hat sich das nach und nach entwickelt, dass ich erstmal angefangen habe, okay, vielleicht weniger kurze Sachen zu tragen, dann doch weniger Ausschnitt, dann doch längere Ärmel. Ich denke, die Hose war als letztes weg. Und es war eben keine Verlustgeschichte, sondern eben so eine ganz, ganz bewusste Entscheidung.
Musik.
Mein Name ist Maria Karagiani, ich bin Griechin, in Berlin geboren. Als ich 9 oder 10 Jahre alt war, habe ich mit meinen Eltern die Meteora-Klöster besucht und habe mir nichts dabei gedacht, habe mich von meinen Eltern ein bisschen entfernt und wollte mir ein bisschen was anschauen und wurde aber schon am Eingang quasi abgewiesen, weil meine Schultern und meine Knie nicht bedeckt waren. Und da war halt auch ein wenig Tumult, weil die Nonnen mich da zurückgehalten haben. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, war ziemlich überrascht. Dann kamen meine Eltern angerannt und dann wurde dann erst einmal heiß diskutiert, dass man so in kein Kloster geht.
Das Kloster hat Maria Karagiani damals doch besichtigt. Allerdings erst, nachdem Schultern und Knie des Mädchens keinen Anstoß mehr erregten.
Gerade in Klöstern gibt es Leihkleidung. Das wusste ich damals nicht. Da wurde mir auch wahnsinnig überbeholfen. Ich durfte in solchen ganz schrecklichen, unbequemen Säcken rein. In so einem ganz braunen Sack werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Und damit durfte ich dann quasi durch das Kloster laufen.
Heute ist die orthodoxe Christin für solche Gelegenheiten gerüstet. Mit dem universalen Kleidungsstück für Frauen in unklaren Bekleidungssituationen.
Es ist gang und gäbe, dass man ein Tuch dabei hat, um sich wenigstens die Schultern abzudecken.
Das Erlebnis ist inzwischen 40 Jahre her. Und doch, sagt Maria Karagiani, hat es sich nachhaltig eingeprägt.
Dass ich bis heute das auch meinen Kindern mitgebe, dass die jetzt bitte nicht in freizügiger Strandkleidung eine Kirche aufsuchen. Wenigstens, dass die Schultern bedeckt sind, damit wir niemals irgendwie in die Bedrulle kommen, dass uns da jemand kritisiert. Das ist ganz tief in mir verankert. Es ist wirklich nur zum Gang einer Kirche, dass ich da ganz kurz innehalte und mir denke, Mensch, da war doch mal was. Gucke kurz auf mir runter und denke mir, so ist fein und dann gehe ich rein. Ne, umso mehr Kleidung, umso besser ist so meine Devise.
Im Alltagsleben hat Maria Karagiani selten den Eindruck, irgendwie anzuecken damit, wie viel oder wenig Haut sie zeigt. Anders ihre Tochter, die in die 6. Klasse geht.
Sie hat selber erlebt in der Schule, gerade im Sportunterricht. Da hatte sie und auch Freundinnen von ihr ein ziemlich knappes Top an. Und da wurden sie aber auch schon von der Lehrerin zur Seite genommen und da wurde schon gesagt, dass der Lehrerin das eigentlich viel zu knapp ist, was die da anhaben. Vor allen Dingen, wenn sie sich im Sport enorm bewegen. Und da gab es schon ein großes Theater mit den Eltern. Die fanden das übergriffig von der Sportlehrerin. Aber es hatte mich schon sehr überrascht, dass das überhaupt zum Thema gekommen ist mit dieser knappen Kleidung. So in Sachen Kirche und Kloster hätte das eher für mich gepasst, aber nicht in einem Sportunterricht.
Vor der Kirchentür mögen bauchfreie Tops und Miniröcke zu Cowboystiefeln gerade im Trend sein. In Gotteshäusern und anderen heiligen Orten gelten unabhängig von der Jahreszeit eigene Bekleidungsregeln.
Es hat was mit dem Respekt des Gotteshauses zu tun. Also, dass man nicht zu viel Haut zeigt, weil man dort nicht im Mittelpunkt gerückt werden soll, sondern da ist halt gefragt, dass man sich sehr dezent kleidet und damit also nur den Fokus auf die Ikonen, auf die Liturgie und auf den Glauben hat. Und da keiner abgelenkt wird mit zu offenherziger Kleidung.
Welche Bekleidung in ihrem Gotteshaus angemessen ist, hat jede Religion für sich klar definiert. Dennoch richten sich Schilder, die bedeckte Schultern und Knie einfordern, nicht nur an ahnungslose Touristen aus anderen Kulturkreisen.
Es zeigt ganz gerade dieser Hinweis, dass die meisten Menschen, die zu dieser Religion diesen Kleidungsvorschriften im Alltag nicht einhalten, weil sie nicht relevant sind. Aber es ist die gleiche Religion,
sagt die Religionswissenschaftlerin Daria Pezzoli-Olgiati.
Die Verantwortlichen einer bestimmten Institution haben Vorstellungen vom sakralen Raum. Menschen, die hineingehen, haben andere. Die gehören alle zum gleichen religiösen Setting, aber sie deuten ihre Beziehung zum Körper auf unterschiedliche Arten und Weisen.
Daria Pezzoli-Olgiati erforscht an der Universität München, wie sich religiöse Überzeugungen und Traditionen ausdrücken in Kleidung, Bildern, überhaupt in dem, was Menschen in ihrem Alltag tun. Das ist oft aussagekräftiger als offizielle Dogmen, allerdings auch viel unübersichtlicher. Denn die wenigsten Menschen, sagt die Religionswissenschaftlerin, richten ihr Verhalten nur an religiösen Vorgaben aus. Aussagen wie, im Islam müssen Frauen dieses oder jenes bedecken. Oder bei den Mormonen müssen alle besondere Unterwäsche tragen, die bis übers Knie reicht. Solche Aussagen nehmen nur einen kleinen Teil der Gläubigen in den Blick.
Weil sonst würden wir implizit bestimmte orthodoxe Auslegungen privilegieren gegenüber anderen Liberalen, die es auch gibt. Zum Beispiel liberale Auffassungen von bestimmten Frauen aus Judentum, Islam und Christentum in Berlin haben mehr unter sich gemeinsam als mit den jeweiligen, sagen wir, eher radikalen Strömungen aus ihrer eigenen Tradition.
Wer im christlich geprägten Zusammenhang über Religion, Blöße und Bedeckung nachdenkt, kommt an einer Geschichte kaum vorbei. Sie steht ganz am Anfang der hebräischen Bibel, des christlichen Alten Testaments. Die Geschichte von Adam und Eva im Paradies.
Da sah die Frau, dass dieser Baum zum Essen einlud. Er war eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht und biss hinein. Dann gab sie ihrem Mann davon und auch er aß. Da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren.
Adam und Eva nehmen sich zum ersten Mal wahr als Individuen. Sie erschrecken und sie ziehen sich an.
Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze.
Es gehört zur Gesellschaft, dass wir angezogen sind und nicht im Urzustand herumlaufen. Und all diese gesellschaftlichen Elemente werden erklärt in einem Prozess von einem unstabilen, irrealistischen Urzustand. Man lebt in einem schönen Garten, wo man nichts zu tun hat, nur zwei Wesen mit Tieren, die schön sortiert sind, zu dem, was wir kennen. Die Welt, die so viel von uns abverlangt. Und bekleidet zu sein, gehört zum Gesellschaftlichen. Und deswegen wird es in diesem Mythos so eingeführt.
Daria Pezzoli-Olgiati erinnert in diesem Zusammenhang an einen anderen Mythos, der wahrscheinlich noch älter ist als die Bibel und diese mitgeprägt hat. An den Gilgamesch-Epos, der im babylonischen Raum spätestens zur Hälfte des 2. Jahrtausends vor unserer Zeit aufgeschrieben wurde. Der Gilgamesch-Epos erzählt von Enkidu, einem wilden Jäger.
Enkidu saß vor der Shamkat. Es umschmeichelten einander die beiden. Die Steppe vergaß nun Enkidu, wo er geboren ward. Er hörte ihr Wort, stimmte zu ihrer Rede und des Weibes Rat fiel in sein Herz. Ein Gewand zog sie aus. Ihn bekleidete sie mit dem einen. Das andere Gewand behielt sie selbst an.
Enkidu wird zivilisiert durch Shamkat, das ist eine Prostituierte. Sie bringt ihm Sex bei und damit zähmt sie ihn. Und dann kleidet sie ihn und gibt ihm Brot. Das heißt gekochtes Textilien, gepflegte Sexualität als Grundelemente, mit denen Menschen sozusagen in die Kultur eingeführt werden. Und ich glaube, darum geht es. Kleidung ist sicher eine wesentliche Sprache des kulturellen Zusammengehörens.
Auch diese Urgeschichten sind in der religiösen Tradition natürlich verschieden interpretiert und umgesetzt worden. Im westlichen Christentum zum Beispiel in der Sixtinischen Kapelle, die in üppiger Nacktheit die paradiesischen Zustände ausmalt. In den griechisch-orthodoxen Kirchen ihrer Tradition findet Maria Kagiani dagegen keine Bilder von Adam und Eva und ihrer Minimalmode aus Feigenblättern, obwohl man sich auf dieselbe Bibel bezieht.
Da gibt es eher ganz viele Ikonen über Erzengel und Geistliche. Und da sind alle angezogen mit ganz langen Gewändern. Und auch hier ist die Devise, da ist nicht mal annähernd nackte Haut in der Kirche gezeigt.
Und die observante Jüdin Katja Broria-Lowominski findet, die Geschichte hat wenig mit tatsächlicher Bekleidung oder gar mit Scham zu tun und alles mit Glauben.
Es geht nicht um die Körperlichkeit, sondern es geht tatsächlich um die spirituelle Ebene. Das heißt, er hatte eine einzige Aufgabe zu erfüllen. Also nicht von jedem Frucht des Baumes zu essen und daran ist er schon gescheitert. Und es ist auch in gewissermaßen eher eine spirituelle Scham vor Gott, dass er sich vor ihm versteckt und bedeckt, zu sagen, okay, ich bin hier an meiner Aufgabe gescheitert.
Es gibt schon allgemeine Grundregeln für so Begleitung in Sikh-Religion. Ein Mensch sollte sich so bescheiden, bedeckend und ordentlich, anständig, wo Demut sich reflektiert, also nicht so pochende Kleider.
Ranjit Paul Kaur sitzt auf der Terrasse eines Cafés und trinkt einen Tee. Die gebürtige Inderin ist eine Sikh. Die Religion entstand im 15. Jahrhundert im nordwestlichen Indien aus dem Hinduismus. In Berlin wächst die Zahl der Sikhs, vor allem durch Studenten aus Indien. Und sie sind in ihrer religiösen Prägung auch in der Öffentlichkeit sichtbar. Denn bei den Sikhs haben die Männer die religiöse Pflicht, ihr Haar zu bedecken. Und zwar mit einem sorgfältig gewickelten Turban.
Weil die Männer haben ungeschnittenes Haar. Und auch so Vollbart. Und die Männer normalerweise bedecken ihren Kopf mit einem Turban. Und wenn keiner einen Turban hat oder so, kann man auch mit einem Tuch den Kopf bedecken. Und die Frauen auch. Also wenn man in Gurdwara geht, dann müssen die Frauen auch Kopf bedecken. Mit einem dünnen Schal oder mit einem Tuch oder wie auch immer. Aber keine Mütze, keine Käppi oder sowas wird nicht gut gesehen.
Einen leichten Schal? Für alle Fälle hat Ranjit Kaur deswegen eigentlich immer locker um den Hals gewickelt. Im Gurdwara, im Tempel der Sikhs, gelten noch andere Bekleidungsvorschriften. Männer wie Frauen tragen eine lange, lockere Hose, schon allein aus praktischen Gründen. Alle sitzen im Schneidersitz auf dem Boden, das ist schwierig mit Rock.
Eine andere Regel gibt es für Besuch in Sikh Gurdwara, im Gebetsraum soll man barfuß gehen. Füße sind ein Teil des Körpers, die eigentlich das wichtigste Teil sind, weil wir bewegen uns mit unseren Füßen und deswegen braucht man nicht zu bedecken. Aber ja, eine Sache ist schon, dass wenn man im Gebetsraum sitzt, wo unsere Gottesdienst stattfindet, dann soll man die Füße nicht zu anderen zeigen, sozusagen. Also, dass man so ein bisschen aufpassen soll, dass man auch nicht die Füße zu unserer Heiligen Schrift, also das ist Zentralpunkt unseres Gottesdienst, unsere Heilige Schrift, und man die Füße nicht in diese Richtung zeigt. Also deswegen mit Kreuz sitzen und die Füße verstecken oder wie auch immer.
Gerade im Sommer habe sie besonders Lust, sich indisch zu kleiden, sagt die Biologin, die seit über 30 Jahren in Deutschland lebt. Sie deutet auf ihre pinke Seidenbluse mit den feinen Goldstickereien. Aber ausgerechnet ein Kleidungsstück, das von außen wahrscheinlich als erstes mit einer Inderin verbunden wird, ist für sie als Sikh schwierig. Der Sari. Also der aus einer langen Stoffbahn gewickelte Rock, dessen Ende über die Schulter gelegt wird. Darunter tragen Frauen eine enge Bluse, die zumeist den Bauch frei lässt.
In Indien normalerweise die Frauen tragen Sari. Und da ist Bauch frei. Punjabi-Frauen oder Sikh-Frauen, die tragen sehr selten Sari. Und wenn die auch mal tragen, dann bedecken sie schon mal diesen Bauch auch. Wenn man so eine Hochzeit hat oder eine Party hat oder so, tragen die Sikh-Frauen auch Sari. Und dann versuchen sie auch, diesen Bauch zu bedecken. Ja, das wird nicht gerne gesehen.
Ein nackter Bauch passe einfach nicht zum übergeordneten Anliegen, Demut und Anstand auszustrahlen, sagt Ranjit Kaur.
Aber die Zeiten ändern sich und die Menschen fühlen, also weil das in Indien auch sehr warm ist manchmal. Aber man versucht immer Bauch zu bedecken.
Die Geschichte des Sari und des unbedeckten Bauches hat aber noch mehr Dimensionen, die über das Verhältnis der Sikh-Religion zu den hinduistischen Traditionen Indiens hinausweisen. Denn die knappe Bluse, die den nackten Bauch betont, ist dem Schamempfinden der englischen Kolonialherren geschuldet.
Ich glaube, das ist ein globales Phänomen, dass viktorianische, wenn man jetzt an Südamerika denkt, schon viel längere europäische Ideen von, was bedeutet es eigentlich, bekleidet zu sein, beziehungsweise was bekleidet es, nackt zu sein, exportiert wurden in die ganze Welt. Und in Indien ist es die Bluse, die unter den Sari eingeführt wurde.
Die Kulturanthropologin Julia Binter ist Professorin für kritische Museums- und Heritage-Studien an der Universität Bonn. Sie forscht zu einem befreienden Umgang mit kolonialem Erbe. Mit dem Global Heritage Lab der Universität Bonn kuratiert sie gerade eine Ausstellung, die fragt, Wie hat christliche Mission Kleidungsvorschriften vor allem in afrikanischen Ländern beeinflusst?
Kleidung ist immer etwas, was lebt, was ganz stark zur Identität einer Person beiträgt. Und das war natürlich auch Missionarinnen und Missionaren bewusst, wenn sie jemanden bekehren wollten. Und auch historisch gesehen war das Ablegung alter Kleidung und das Anlegen neuer Kleidung so das offensichtlichste, äußerstliche Merkmal, auch einer neuen Religion, einem neuen Glauben dazu zu gehören.
Die Frage, wer darf welche Blöße zeigen, sie ist immer auch eine Machtfrage.
Es ist ganz zentral zu unterscheiden, ob man sich selbst als nackt empfindet, als entblößt oder ob man von außen als solches gesehen wird. Das war ja auch das große, auch kulturelle Missverständnis, dass MissionarInnen Menschen gesehen haben, die angeblich nackt waren und die Menschen selbst sich natürlich als bekleidet wahrgenommen haben. Aber gleichzeitig diese Art der Bekleidung, vor allem durch Schmucks, durch Accessoires, durch Frisuren, als negativ konnotiert wurde und das auch über Jahrzehnte bzw. auch Jahrhunderte hinweg. Und diese Art, sich zu kleiden, mit Scham assoziiert wurde.
Wer heute nach einer neuen postkolonialen Identität sucht, kann aber nicht einfach die Kleidung der Missionare vom Leib werfen und einen Weg zurück zum Zustand vorher suchen. Die Puffärmel der viktorianischen Kostüme sind inzwischen Teil der Nationaltracht der namibischen Ova-Herero. Denn natürlich haben sich die Menschen die Kleidung der einstigen Unterdrücker längst zu eigen gemacht, haben sie verändert, mit überlieferten Traditionen verbunden, zum Ausdruck ihrer Identität gemacht. Julia Binter erzählt von einer Forschungsreise.
Es gibt einige Living Villages in Namibia, wo vor allem auch internationalen Touristinnen gezeigt wird, wie in vorkoloniale Zeit gelebt wurde. Und dazu gehört natürlich auch, eine andere Kleidung zu tragen. Und viele Frauen performen dort, es ist ja eine Inszenierung, performen dort barbusig. Und ich habe mich mit einer der Darstellerinnen unterhalten und die meinte, es war ganz schwierig für sie zunächst, sich so zu kleiden, weil sie ist eine gläubige Christin und sie hat sich lange auch dafür geschämt. Also diese Scham ist verinnerlicht worden, um überhaupt die Kleidung ihrer Vorväter oder Vorfahrinnen zu tragen.
Natürlich sei das vor allem eine Möglichkeit, Geld zu verdienen und sei es mit den Klischeevorstellungen von Touristinnen und Touristen. Aber das ist nur eine Seite.
Die andere ist natürlich, dass es gleichzeitig auch auf einer persönlichen Ebene eine selbstermächtigende Geste ist, sich eine andere, neue Art oder auch alte, vorkoloniale Art der Kleidung und damit auch des Körperbildes wieder anzueignen.
In diesem Zusammenhang kann es ein Akt des Widerstands sein, sich so zu entblößen, wie es westlichen und christlichen Vorstellungen entgegenläuft. In Nigeria drückten Marktfrauen in den 1920ern ihren Protest gegen ungerechte Steuern dadurch aus, dass sie ihren nackten Hintern zeigten. Und vor wenigen Jahren demonstrierten die Aktivistinnen der Femen-Gruppe durchs Herzeigen ihrer bloßen Brüste. Blöße ist immer auch politisch. Die Frage, wie viel Blöße öffentlich gezeigt werden darf, stellt sich vor allem im Sommer. Und für Männer und Frauen fällt die Antwort unterschiedlich aus. Denn da gelten keineswegs die gleichen Regeln. 2023 hat eine Frau einen Prozess gegen das Land Berlin gewonnen. Ihr war verboten worden, sich auf einem Wasserspielplatz barbusig zu sonnen, während gleichzeitig Männer in Badehose als ausreichend bekleidet galten. Die Frau bekam Recht. Schon immer waren es vor allem Frauenkörper, um deren Bedeckung oder Entblößung gestritten wurde.
Der Körper von Frauen war und ist oft der Austragungsort von kulturellen und auch religiösen Vorstellungen und Kämpfen. Viel mehr als das vielleicht, aber nicht nur von Männern, die Körper von Männern ist. Das hat vielleicht etwas damit zu tun, dass wir in vielen, natürlich nicht allen Gesellschaften, auch Machtverhältnisse zwischen gesellschaftlichen Geschlechtern haben. Und es zu beobachten war, dass während der Kolonialzeit, aber auch heute ganz oft der Körper der Frau zu einem Träger von sozialen Werten wird und gemacht wird.
Frauen dürfen oben ohne baden, aber auch im Burkini, dem muslimischen Ganzkörperbadeanzug. Sie können lange Kleider tragen oder enge, bauchfreie Tops zu einem Minirock. Jede, wie es ihr gefällt, sollte man meinen, oder?
Ich würde sagen, jetzt bei Männern, ehrlich gesagt, keine achtet drauf, aber bei Frauen zum Beispiel Brüste, es hat für viele Männer attraktiv und es kann auch zu anderen Problemen führen. Zum Beispiel, es gibt Männer, die können sich nicht kontrollieren und es kann sein, dass sie Frauen verbal anmachen, genau. Und ich als ein Mann, der hat in eine gute Familie gezogen wurde, ich würde halt nicht sowas akzeptieren und deswegen muss ich auch nicht, dass meine Freundin in Zukunft sowas anzieht. Nur für einfach eigene Sicherheit, genau.
Hossein Faseli achtet sehr genau auf seinen Stil. Der Abiturient bevorzugt Streetwear mit klassischen Teilen und bloß nicht zu eng. Hossein und sein Freund Ali Reza sind als Afghanen im Iran groß geworden, wo vor allem für Frauen strenge islamische Kleidervorschriften gelten. Knappe, figurbetonte Kleidung ist auch in Berlin nicht ihr Ding. Wobei, wenn bei der Verleihung der Abiturzeugnisse Mitschülerinnen in tief ausgeschnittenen Ballkleidern auf der Bühne stehen, dann passe das schon.
Und für solche Momente, so Abibar oder so eine Party oder Geburtstag, also ich würde sagen, ist okay. Da ist der Ort, dass man kann sowas anziehen, also finde ich okay. Aber so normal Alltag, so wenn ich mit dir essen gehen will, dann das ist zu viel. Also wenn wir kurz shoppen gehen wollen, das ist zu viel, wenn so man Brüste sieht oder man die Beine so richtig sieht. Also ich finde bis Knie ist gut, wenn man Alltag auch tragen kann. Und Oberkörper, finde ich, muss nicht die Brust so richtig gezeigt werden.
Denn schließlich, sagt Hossein, ist das ja auch ein Zeichen von Respekt, sich im passenden Moment zu bedecken.
Wenn ich in Gottes Haus gehe, Moschee oder so, dann will ich halt aus Respekt schicke Klamotten anziehen, dass man Haut nicht sehen kann oder dass ich gut rieche, nur aus diesem Respekt.
Etwas aber würden beide niemals machen, was noch vor einer Generation gang und gäbe war. Nach dem Sport zusammen mit anderen Jungs oder Männern duschen. Nackt.
Ich finde es okay, wenn die anderen es machen, aber ich werde es nicht machen, weil das habe ich auch nie gemacht. Und das ist für mich jetzt ein bisschen unangenehm, würde ich mal sagen. Ich würde mich schon ein bisschen schämen, wenn ich nackt neben anderen Männern duschen gehe.
Und das Ding ist, ich möchte selber nicht so die System von Männern sehen, so dieses ganze System. Und ich will auch nicht, dass die meine sehen. So, wenn ich duschen gehe oder so, dann gehe ich einfach mit Unterhose. Und dann am Ende tausche ich diese Unterhose. So fühle ich mich besser.
Häufig, wenn man diese Menschen fragt, warum tragen sie eine Unterhose, und sagt ein 14-Jähriger, was ist das für eine Frage? Natürlich tragen alle, schauen sie.
In Kirchen müsse man vielleicht Schilder aufstellen, um auf den religiösen Dresscode hinzuweisen, sagt Daria Pezzoli-Olgiati. Unter Jugendlichen heute sei der ziemlich klar, ohne vermittelnde Autoritäten. Oder vielleicht doch, denn auch in den sozialen Medien sind zurzeit die Stimmen recht laut, die mehr Bedeckung propagieren und das oft genug auch mit konservativen bis reaktionären Absichten verbinden.
Kleidung ist ein sehr wichtiges kulturelles Code, eine Sprache. Und man kann nicht Sprache einfach so eindimensional verstehen. Die Chance, dass man etwas Falsches behauptet, ist 99,9% möglich.
Eine fromme Muslimin mit Hijab, der auch über Hals und Schultern fällt und nur das Gesicht freilässt, dazu in weiter Kleidung, die ihre Figur nur erahnen lässt, sie sieht sich antimuslimischen Anfeindungen ausgesetzt. Eine fromme Jüdin mit Perücke, Rock und langen Ärmeln zeigt genauso wenig von ihrem Körper. Kritisiert oder antisemitisch beleidigt wird sie, zumindest dafür, in der Regel nicht. Wahrscheinlich, weil die meisten Menschen ihren Dresscode nicht entziffern können. Sie sehen keine vom Scheitel bis zur Sohle bedeckte Frau, die sich durch ihre Kleidung als Jüdin outet. Was zeigt? Auch an gesellschaftlicher Ablehnung oder Zustimmung zur Bedeckung und Blöße ist nichts natürlich oder gottgegeben. Menschen kommunizieren, nicht nur durch Sprache, sie kommunizieren auch mit ihrer Haut, mit ihrem Körper, mit ihrer Kleidung. Der Sommer lässt auch in unseren Breitengraden Möglichkeiten zum Experimentieren jenseits von Mantel und Schal. Der Sommer ist so auch eine gute Zeit zum Sprachenlernen. Für die Sprache von Bedeckung, von Blöße und von Vielfalt.
Zwischen Bauchfrei und Burkini. Wie viel Blöße erlaubt die Religion? Sie hörten eine Sendung von Kirsten Dietrich. Es sprachen Paul Sonderegger und die Autorin. Ton Aline Dibowski. Redaktion Anne Winter. Regie Gabriele Brennecke.